Die größte Gruppe der Menschen, die stalken, sind Ex-PartnerInnen. Das heißt, eine Beziehung ist zu Ende gegangen und eine Person mag sich damit nicht abfinden. Wir alle kennen es, wenn wir schon mal verlassen worden sind, wissen wir, das tut weh, das fühlt sich ungerecht an, wir sind traurig, wir sind verzweifelt, wir sind vielleicht auch wütend. Und es kann gut sein, dass wir dann möglicherweise auch für eine gewisse Zeit, ja, man würde sagen, vielleicht etwas unangemesseneres Verhalten zeigen, vielleicht nachts um 4, vielleicht ne, nach einer intensiven Nacht nochmal anrufen, reden wollen, nochmal versuchen, uns zu treffen und so weiter. Aber in einem gewöhnlichen, normalen, für beide Seiten korrekten Trennungsprozess ist es so, dass man nach einer gewissen Zeit versteht, hey, es ist rum. Es tut weh und es ist schade und vielleicht mischen sich da noch andere Gefühle mit rein, aber es ist vorbei. Menschen, die stalken, können an der Stelle allerdings nicht loslassen.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.
Habt ihr schon mal gestalkt? Justine Glas-Ossig ist Diplompsychologin und heute reden wir darüber, warum Menschen eigentlich stalken. Justine, was ist Stalking eigentlich?
Stalking hat unterschiedliche Definitionen. Aber eine ganz allgemein gültige Definition ist die, dass es ein Verhalten ist. Ein Verhalten, das gegen den Willen einer anderen Person stattfindet. Das heißt, es ist ein wiederholtes Verfolgen, Auflauern, Informationen einholen oder vielleicht auch andere Art von Verhalten, von Kontaktaufnahmen, die aber gegen den Willen und gegen den Wunsch der betroffenen Person stattfinden, und über einen längeren Zeitraum auch stattfinden.
Und genau heute soll es darüber gehen. Aber mehr zu dir, Justine, kannst du dich einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ja, ich heiße Justine Glatz-Ottschick. Ich bin Diplompsychologin, hast du ja schon gesagt. Und ich beschäftige mich mit dem Thema Stalking jetzt seit im Grunde 20 Jahren in Forschung, in Beratung, in Unterstützung. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die selbst gestalkt haben. Ich arbeite mit betroffenen Personen, die Stalking erleben. Ansonsten, ja, bin Kriminalpsychologin im Bereich Bedrohungsmanagement, Risikoeinschätzung tätig. Das ist ein großes, großes Feld. Ansonsten aber auch Therapeutin, systemisch, hypnosystemisch. Ja, und freue mich, dass wir heute darüber reden. Ein
Ich
wichtiges
freue
Thema.
mich auch, auf jeden Fall. Und vor allem auch ein sehr emotionales Thema. Fällt es dir da leicht, so auch die Grenze zu ziehen, wenn Patientinnen und Patienten zu dir kommen und über ihre persönlichen Erfahrungen über Stalking sprechen?
Ich denke, das ist sehr wichtig, ganz klar zu wissen, was ist meins, was ist deins in Sitzungen. Ich habe jetzt keine Patienten, ich nenne die Personen, die zu mir kommen, gerne Klienten, weil ich sie nicht als krank erachte, sondern es ist tatsächlich ein Verhalten, Stalking, das jedem von uns widerfahren kann als betroffene
Ja.
Person. Also da gibt es gar keine Schuldfrage. Und wie du es gesagt hast, es löst unglaublich viel Betroffenheit aus, weil es Angst macht. Es
Ja.
muss nicht bedrohlich sein, es kann bedrohlich sein, aber muss nicht. Und mir ist es sehr wichtig, sehr klar auch zu verstehen, was wünschen sich denn die Betroffenen? Also klar, es gibt betroffene Personen, die kommen zu mir und die möchten gerne darüber sprechen und emotionale Stabilisierung haben. Keine Frage. Aber wenn es konkret um Stalking geht, berate ich immer auch dahingehend, was die Personen machen können, damit das Stalking bestmöglich aufhört, beziehungsweise wie sie sich selbst schützen können. Denn tatsächlich, das ist das, was die Betroffenen sich immer als erstes wünschen. Es soll vorbei sein, es soll aufhören, es soll wieder sein wie früher möglicherweise. Manche Betroffenen wünschen sich auch Gerechtigkeit, die kann ich nicht bieten, aber Schutz, Beratung, Verhaltensberatung, aber selbstverständlich auch emotionale Unterstützung, das auf jeden Fall.
Und damit leistest du auch einen super wichtigen Beitrag. Vielen Dank, dass du das tust. Jetzt.
Gerne, natürlich. Das bin nicht nur ich, sondern auch viele Frauenberatungsstellen machen das genauso. Oder auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Weißen Ring oder anderen Opferschutzstellen oder Opferberatungsstellen. Auch die Polizei mittlerweile, das hat sich ja im Laufe der letzten 10 Jahre sehr gewandelt, ist sehr aktiv in der Beratung der betroffenen Personen. Also ich glaube, weil es eben ein Massenphänomen ist, weil, also man kann ja sagen, 12% der deutschen Bevölkerung werden einmal in ihrem Leben im Schnitt gestalkt. Weil wir wissen, dass es so ein belastendes und wichtiges und auch häufig auftretendes Thema ist, arbeiten wir alle an so vielen unterschiedlichen Stellen. Und selbstverständlich auch jene Personen, die dann mit den Stalkenden selbst arbeiten. Das ist auch sehr wichtig, weil die meisten Menschen, die selbst stalken, das sind ja auch keine glücklichen Leute.
Genau. Schön, dass du es erwähnst. Morgen kommt nämlich ein Interview mit dem Weißen Ring zu Stalking
Ah,
raus.
prima, das ist sehr gut. Ja.
Und jetzt mal ganz direkt gefragt, warum stalken Menschen eigentlich?
Die Motive sind unterschiedlich. Die größte Gruppe der Menschen, die stalken, sind Ex-PartnerInnen. Das heißt, eine Beziehung ist zu Ende gegangen und eine Person mag sich damit nicht abfinden. Wir alle kennen es, wenn wir schon mal verlassen worden sind, wissen wir, das tut weh, das fühlt sich ungerecht an, wir sind traurig, wir sind verzweifelt, wir sind vielleicht auch wütend. Und es kann gut sein, dass wir dann möglicherweise auch für eine gewisse Zeit, ja, man würde es sagen, vielleicht etwas unangemesseneres Verhalten zeigen, vielleicht nachts um 4, vielleicht, ne, nach einer intensiven Nacht nochmal anrufen, reden wollen, nochmal versuchen, uns zu treffen und so weiter. Aber in einem gewöhnlichen, normalen, für beide Seiten korrekten Trennungsprozess ist es so, dass man nach einer gewissen Zeit versteht, hey, es ist rum. Es tut weh und es ist schade und vielleicht mischen sich dann auch andere Gefühle mit rein, aber es ist vorbei. Menschen, die stalken, können an der Stelle allerdings nicht loslassen. Sie beißen sich fest. Und viele wünschen sich die Beziehung zurück. Haben manchmal aber auch ein ambivalentes, das heißt ein sehr, sehr schwankendes emotionales Verhältnis zu den Betroffenen. Also wünschen sich Liebe und huldigen auch manchmal der betroffenen Person, sagen sowas wie, du bist der Tollste, die Beste und so weiter. Und dann kippt es manchmal in Wut, weil Menschen, die stalken, sehr leicht kränkbar sind in der Regel. Also, ich meine, wir alle, niemand mag es, zurückgewiesen zu werden. Niemand mag es, ne, nicht das zu kriegen, was wir gerne hätten. Aber hier zeichnet sich Stalking dann doch durch eine erhöhte Kränkbarkeit, würden wir im psychologischen Sinne sagen, aus. Das heißt, Zurückweisungen werden nicht akzeptiert und manchmal werden die Betroffenen dann herabgewürdigt, schlecht behandelt, und es schwankt zwischen Liebe und Abneigung hin und her. Aber es gibt auch Menschen, die stalken, weil sie sich eine freundschaftliche Beziehung wünschen, weil sie so eine Art inneren Zwang auch manchmal fühlen. Sie denken morgens an die betroffene Person, abends an die betroffene Person und müssen, sagen einige, auch agieren. Das heißt, hinterherfahren, dahin laufen, anrufen, im Internet recherchieren. Und es gibt eine kleine Gruppe von Personen, die will Angst auslösen. Aber das ist die kleinste Gruppe. Jetzt im Fernsehen möglicherweise oder wenn wir uns, ich weiß nicht, verschiedene Serien über Stalking anschauen und so weiter, dann hat es den Anschein, als wäre das die größte Gruppe, diejenigen, die Angst auslösen wollen. Das stimmt nicht, das ist die kleinste Gruppe, aber Stalking macht in fast allen Fällen, die länger andauern und intensiv sind, den Betroffenen Angst, weil es überschreitet eine persönliche Grenze. Es findet statt dadurch, dass wir online sind, dadurch, dass wir ein Handy haben und so weiter. Es findet zu Hause statt. Und betroffene Personen werden verfolgt und erfahren das manchmal ein, zwei Tage später und wissen gar nicht, wann das gewesen sein soll. Das heißt, dieses grundsätzliche Gefühl nach Sicherheit und nach Kontrolle, mit dem wir alle ausgestattet sind, das ist verletzt. Und das macht einen tierische Sorge und tierische Angst.
Du hast ja gerade auch schon diese Serien angesprochen. Ich glaube, das verzerrt auch schnell das Bild, was man von Stalking so hat.
Auf jeden Fall.
Was ja auch ganz typisch ist, dass in den Serien dann irgendwie gezeigt wird, dass die Person, die stalkt, auch eine tragische Vergangenheit hatte. Spielen die Kindheit oder Teenagerjahre hier eine Rolle, dass man dann eine höhere Tendenz entwickelt zu stalken?
Oh, mit Sicherheit spielen Kinderjahre und Jugendjahre immer eine Rolle für uns alle. Immer. Was wir aber tatsächlich bei Personen sehen, die stalken, ist, dass es Personen sind, die möglicherweise nicht gelernt haben, mit Zurückweisungen und Kränkungen umzugehen. Es aus welchen Gründen auch immer, die aus welchen Gründen auch immer Beziehungen so gestalten mussten, dass sie sich sozusagen extra profilieren, extra zeigen, wie toll sie sind oder extra hartnäckig bleiben in Beziehungen, weil sie möglicherweise, das sind jetzt Ideen, das sind Hypothesen, übersehen worden wären oder möglicherweise sich sehr wertlos gefühlt hätten, wenn sie nicht an eine andere Person angedockt hätten. Also es scheint, dass Bindung eine große Rolle spielt. Aber natürlich auch die Persönlichkeitsentwicklung insgesamt. Also es gibt Menschen, die sind leichter kränkbar und es gibt Menschen, die sind weniger leicht kränkbar. Kränkbar sind wir alle, aber in unterschiedlichen Maßstäben. Und dann kommt noch etwas anderes dazu, finde ich, und zwar tatsächlich auch, es ist eine Entscheidung. Also ich bin nicht durch meine Kindheit oder durch meine frühen Erfahrungen. Es ist mir nicht vorherbestimmt, dass ich stalke, sondern es ist immer noch eine willentliche Entscheidung, dass ich sagen kann, hey, ich akzeptiere die Grenzen anderer Personen. Das ist ja ein zentrales Element beim Stalking. Die Grenze wird überschritten. Betroffenen Personen sagen, hey, ich will das nicht. Und der Kontakt wird trotzdem gesucht und findet massiv statt. Und wenn ich es gelernt habe, die Grenzen anderer Personen zu achten, wenn ein Nein kommt, bedeutet es auch Nein. Dann werde ich weniger stark Gefahr laufen, vielleicht mich festzubeißen, als wenn ich es nicht gelernt habe. Es gibt noch einen anderen Punkt beim Thema Stalking, und zwar Personen, die stalken, fühlen sich berechtigt, sie fühlen sich im Recht. Sie haben häufig weniger Empathie, das heißt weniger Mitgefühl für die betroffenen Personen, möglicherweise auch weniger Mitgefühl insgesamt. Das heißt, können sich schlechter in andere hineinversetzen. Und sind mehr bei sich. Aber das betrifft auch nur eine Gruppe der stalkenden Personen. Also es gibt ja jetzt nicht den Stalker oder die Stalkerin,
Genau.
genauso wie es wenig wie dies die eine betroffene Person gibt, sondern wir Menschen sind ja alle unterschiedlich, auch wenn wir dann manchmal grenzüberschreitendes Verhalten zeigen.
Gibt es denn neben den Ex-PartnerInnen auch andere Gruppierungen, die auffallend sind, vielleicht vom Geschlecht oder Alter her?
Also grundsätzlich kann man sagen, je jünger die stalkende Person ist, desto ausgeglichener sind die Geschlechtsverhältnisse. Je älter wir werden, desto häufiger sieht man Männer, die stalken. Und zwar meistens eben nach Beziehungen. Aber da haben wir das Ex-Partner und Ex-PartnerInnen-Stalking stärker ausgeprägt. Aber grundsätzlich können wir sagen, jede Person kann gestalkt werden, egal welchen Geschlechts sie ist, oder kann auch stalken selbst. Also das ist geschlechtsunabhängig und auch unabhängig von der eigenen sexuellen Entwicklung. Was wir allerdings sehen, ist, dass tatsächlich mit zunehmendem Alter das Thema Intimpartnerinnenbeziehung eine Rolle spielt. Also je älter wir werden, desto stärker tritt Stalking nach Trennungen auf. Das haben wir im Kindes- und Jugendalter weniger stark. Da geht es manchmal, da zerfließen manchmal die Grenzen so ein bisschen zwischen Bullying und Mobbing und so weiter. Da geht es manchmal um das Thema Recht haben, Ansehen bekommen, Anerkennung bekommen. Aber häufig auch Freundschaft. Also die Sehnsucht nach Nähe, die Sehnsucht vielleicht auch nach einer Vater-, einer Mutterfigur, die ersehnt wird und dadurch auch die Reaktion der betroffenen Personen missverstanden werden, umgedeutet werden. Also ein Beispiel, ne? Also wenn mich jetzt dreimal jemand fragt, hier, magst du mit mir einen Kaffee trinken? Und ich sage beim dritten Mal immer noch, nee, das passt mir einfach nicht. Dann versteht die andere Person meistens, hey, die sagt es mir gerade durch die Blume, schön höflich und gesichtswahrend, aber eigentlich will die nichts von mir. Bei stalkenden Personen sehen wir immer wieder, dass genau diese Botschaften nicht richtig verstanden werden. Das heißt, es kann sein, dass beim vierten Mal potenziell stalkende Person mich dann fragt, sag mal, wenn du immer so beschäftigt bist, kann ich dir da irgendwie helfen, dass du endlich mal Zeit auf einen Kaffee hast? Also es wird nicht verstanden, diese Botschaften werden nicht wahrgenommen. Aber jetzt auch, wenn wir aus dem Kindes- oder frühen Jugendalter, Teenageralter raus sind, so ein bisschen älter werden, dann sehen wir tatsächlich, dass noch andere Konstellationen eine Rolle spielen. Und zwar immer, immer dort, wo es möglicherweise zu Kränkungen und Verletzungen kommen kann. Also nicht nur Freundschaft, nicht nur Beziehung, Intimbeziehung vielleicht, sondern auch im professionellen Kontext. Also wir sehen immer wieder, dass vielleicht auch Lehrende gestalkt werden von den SchülerInnen oder studierenden Personen. Was wir auch sehen, ist, dass wir auch in anderen professionellen Kontexten Stalking-Verhalten haben, dass zum Beispiel PatientInnen die ÄrztInnen stalken oder Stalking auch am Arbeitsplatz stattfindet. Aber da ist das Motiv häufig ein anderes. Also am Arbeitsplatz Stalking, da geht es manchmal um Rache. Also, dass irgendwie die stalkende Person das Gefühl hat, die betroffene Person stünde stellvertretend für ein erlebtes Unrecht und müsse nun bestraft werden, müsse nun terrorisiert werden.
Das sind alles ganz viele unterschiedliche Motive und Gründe. Wie kann denn nun jemand, der selber stalkt, vielleicht auch an sich arbeiten? Gibt es da so Methoden für?
Also wenn ich merken würde zum Beispiel, dass ich gegen den Willen einer anderen Person Kontakt aufnehme, also das heißt, ich weiß, die Beziehung ist zum Beispiel beendet oder die Freundschaft ist beendet, und trotzdem habe ich den Eindruck oder das Gefühl, oh, ich muss da jetzt anrufen, ich muss da noch einmal klären und nochmal klären. Und ich merke, das wird nach dem dritten, vierten Klären nicht besser. Und vielleicht sagen mir auch, ich weiß nicht, Freundinnen aus dem Umfeld und liebe Leute aus dem Umfeld, hier, hör mal zu, lass das doch mal. Lass das doch mal ruhen. Und ich merke, ich kann es nicht ruhen lassen. Dann kann ich mich an verschiedene Beratungsstellen wenden. Das ist zum Teil anonym, das ist kostenfrei. Die Beratungen sind auch häufig online. Und ich kann mir Unterstützung holen. Das ist der eine Punkt. Wenn ich sage, Mensch, das ist mir aber eine zu große Hemmschwelle, an der Schwelle mich gleich an Menschen zu wenden, die mir dann vielleicht auch professionell helfen können, dann kann ich mir überlegen, was ich denn da eigentlich tue und welchen Preis ich dafür zahle. Weil Stalking so voller Gefühl und voller Wünsche es möglicherweise sein kann, ist es für die betroffene Person unerwünscht. Wir überschreiten damit eine Grenze. Und die Stalkenden selbst zahlen auch einen hohen Preis, weil das Umfeld isoliert sich zunehmend von ihnen. Sie sind traurig, sie sind unfroh, sie haben selten noch Möglichkeiten, sich auf den gewöhnlichen Alltag zu konzentrieren, weil sie wie eine Art Sog fühlen, agieren zu müssen, verfolgen zu müssen. Und dann kann es durchaus hilfreich sein, mal zu überlegen, hey, ist es mir das Ganze eigentlich wert? Oder was möchte ich eigentlich? Ist es möglich, dass ich mich nochmal umdenke oder schaue, auf was ich meinen Fokus legen möchte? Das ist erfahrungsgemäß allerdings dann möglich, wenn ich noch nicht so sehr im Stalking drin bin. Wenn ich nämlich schon sehr oder eher ärger im Stalking drin bin, wird mir das möglicherweise ohne Unterstützung nicht gelingen. Also am besten ist es, sich vertrauensvoll an Freunde zu wenden und Freundinnen zu wenden, sagen, hier, hört mal zu, ich bin dann so einem Sog drin, ich komme da nicht raus, ich brauche Unterstützung. Und wenn ich möglicherweise diese Vertrauensperson nicht habe, dann auf jeden Fall an die Beratungsstellen. Angebote im Internet gibt es genügend und die sind sehr erfolgreich.
Und wenn wir uns jetzt die Gegenseite anschauen, die Opfer, welche psychologischen Folgen kann denn ein Opfer von Stalking so erleben?
Unterschiedlich tatsächlich. Also wir sehen, dass betroffene Personen eine leichte Unruhe verspüren, sich unsicher fühlen, genervt sind möglicherweise. Aber wenn Stalking länger andauert und auch angstauslösend ist, dann sehen wir, dass betroffene Symptome auch einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln können. Das heißt, sie erleben Flashbacks, Schlaflosigkeit, sie sind extrem wachsam oder sehr extrem vermeidend oder möglicherweise auch von massiven Gefühlen manchmal auch überwältigt. Deswegen darf man Stalking oder sollten wir Stalking nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es hat auch sehr hohe soziale Konsequenzen für die Betroffenen, denn häufig ist es so, dass auch hier die Betroffenen sich überlegen, mit wem kann ich denn noch vertrauensvoll sprechen, mit wem kann ich denn meine neue Telefonnummer vielleicht noch geben, was kann ich tun und an welchen Stellen behalte oder bleibe ich lieber für mich. Deswegen auch hier für betroffene Personen, sollte ich das Gefühl haben, als betroffene Person, ich werde gestalkt, würde ich sagen, an der Stelle unbedingt direkt an eine Frauenberatungsstelle oder den Weißen Ring oder eine Opferberatungsstelle oder wie auch immer diese ganzen Stellen auch heißen, da gibt es ja verschiedene Namen, direkt dahin wenden und Unterstützung einholen. Denn je früher ich weiß, mit welchem konkreten Verhalten ich Stalking-Dynamiken unterbrechen kann, desto höher die Erfolgschance auch und desto schneller komme ich da auch raus und habe wieder Kontrolle über mein eigenes Leben.
Also es gibt Hoffnung, die Auswirkungen können überwunden werden.
Unbedingt, unbedingt. Und dabei ist Unterstützung von außen sehr wichtig.
Das klingt ja schon mal gut, dass, falls man überhaupt in diese Rolle kommt, was ich wirklich niemandem wünsche, jetzt wo wir darüber gesprochen haben, wie schlimm das tatsächlich ist, dass es immer noch einen Lichtblick gibt. Und wir haben ja gerade auch schon darüber gesprochen, dass Stalking sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Es gibt ja viele Jugendliche, die das Wort Stalking auch relativ locker verwenden. Von wegen, lass mich sie mal eben auf Instagram stalken. Und dann gibt es noch die andere Seite, die glaubt, Stalking wäre mit einer Tarnkappe im Gebüsch jemanden angucken. Gibt es auch ein ungefährliches Maß an Stalking? Also, was macht Stalking eigentlich zu Stalking?
Stalking bedeutet, dass ich über einen längeren Zeitraum hinweg gegen den Willen einer anderen Person diese verfolge, auflauere, anspreche, ausspähe oder dieser Person auch Angst mache. Die seltensten Stalker und Stalkerinnen sind Personen, denen man es irgendwie ansehen würde mit Tarnkappe oder wie auch immer. Also niemand von uns hat das Wort Stalking auf der Stirn stehen. Das sind Menschen, wie wir alle sind, mit Bedürfnissen, mit Gefühlen, mit Geschichten. Und auf keinen Fall Monster. Auch wenn die betroffenen Personen das häufig anders erleben, weil sie massive Angst erleben. Deswegen, Stalking fängt dann an, wenn es gegen den Willen einer betroffenen Person stattfindet und massiv ist. Oder, Entschuldigung, nicht massiv, sondern länger andauernd und massiver ist. Ne? Weil was massiv ist, entscheidet ja immer die betroffene Person. Und ja, wir verwenden manche Begriffe so ein bisschen inflationär und umgangssprachlich, wie Stalking oder Trauma oder Depression oder, ne, ich muss sagen, ich bin traumatisiert und so weiter. Die klinischen oder kriminologischen Definitionen sind da immer noch mal andere. Aber es hat einen Vorteil, dass wir diese Begriffe umgangssprachlicher verwenden, weil sie nämlich dadurch enttabuisiert werden. Das heißt, wir dürfen darüber sprechen, wir dürfen die Worte verwenden, auch wenn wir sie manchmal umgangssprachlich falsch verwenden. Allerdings ist es nicht mehr verboten, traumatisiert zu sein oder depressiv zu sein oder süchtig zu sein oder eben auch betroffen von Stalking zu sein oder auch zu stalken. Wobei das ist immer noch so ein bisschen tabu. Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt in den Freundeskreis hinaustritt und sagt, Leute, ich stalke und zwar ernsthaft, ja, werden die Reaktionen mit Sicherheit gemischt werden. Da sind wir noch nicht so weit. Aber also wir sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin, bin ich mir sicher.
Das glaube ich auch. Und das ist auch so wichtig, dass diese Hemmschwelle überwunden wird über so Begriffe oder Themen, die Tabuthemen sind, wie du gerade schon angesprochen hast, überwunden werden, weil ich glaube sehr, dass erst sobald man drüber spricht, man auch die Normalität dahinter in Anführungsstrichen erkennt, dass man kein Monster ist, sondern dass das einfach passiert ist und dass man damit arbeiten kann. Also dass das Thema an sich nicht ein großes Monster ist, was sich bildet und einen auffrisst, sondern dass es einfach wirklich an sich ein Thema ist, woran man arbeiten kann. Und wir haben ja auch schon über die Serien gesprochen. You fällt mir zum Beispiel direkt ein. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst.
Ja.
Glaubst du, dass solche Serien förderlich sind im Thema Stalking? Weil ich, wenn man denkt dann direkt, okay, inspiriert das vielleicht Leute zu stalken? Aber vielleicht leistet das auch einen Beitrag dazu, dass es eben enttabuisiert wird. Also, wie stehst du zu Stalking in Filmen und Serien so?
Es gibt einige Filme, in denen wird Stalking tatsächlich sehr realistisch dargestellt. Und zwar verbunden mit all dem Leid, das die Betroffenen fühlen, das gezeigt wird und manchmal auch mit der Zerrissenheit, die die Stalkenden zeigen. Ich persönlich mag keine Filme, keine Serien, in denen Stalking romantisiert wird. Oder sozusagen auch ja, heroisch dargestellt wird, ne? Also dass diese Geschichte, der hatte aber eine schlimme Kindheit gehabt und deswegen, ne? Weil man muss ganz ehrlich sagen, viele Leute haben eine schlimme Kindheit und die wenigsten davon werden gewalttätig. Die meisten Personen, die die Gewalt in der Kindheit erlebt haben, werden eher zu Beschützern und Beschützerinnen. Und das ärgert mich immer wieder, ne? Dass klar, war es schon immer so gewesen, dass gerne Themen verzerrt werden, weil sie dann so ein gewisses Bedürfnis an Voyeurismus in uns möglicherweise bedienen und an Anträgern. Aber ich finde, umgangssprachlich ja, können wir diese Begriffe nutzen, aber wir sollten niemals vergessen, wenn es tatsächlich im wahren Leben passiert, dass Betroffene gestalkt werden, dann ist es häufig mit sehr viel Leid verbunden. Und sollte daher ja, wie so eine unterhaltsame Serie verfolgt werden. Aber diese Entwicklung gab es ja schon immer. Also Stalking ist ein uraltes Phänomen. Ich bin beispielsweise mit Filmen und Serien der 90er Jahre groß geworden, 80er, 90er Jahre, und auch Musik der 80er, 90er, 2000er Jahre. Und da gab es ständig irgendwelche Themen. Das bisschen starrer gefasst, tatsächlich, aber dass eine Frau heiraten wollte, ihr bester Freund fand es plötzlich ganz blöd und verfolgte sie so lange, bis sie erkannt hatte, ach, dass er doch ihre große Liebe ist. Also dieses Thema Grenzüberschreitung, vor allem auch Grenzüberschreitung gegenüber Frauen und diese Idee, dass eine Frau nicht weiß, was sie will und dass eine Frau nicht weiß, was Liebe ist und wen sie begehrt und wen sie nicht begehrt, das ist ein Thema, das haben wir schon immer in Geschichten gehabt, egal ob wir jetzt 300, 200, 100 oder 30, 20 Jahre in die Vergangenheit blicken. Und das ist, finde ich, gefährlich, weil es nämlich immer wieder diesen Mythos neu kreiert, dass bestimmte Personengruppen oder Personen bestimmten Geschlechts nicht eigenverantwortlich agieren würden und nicht wissen, wo ihre Grenzen sind. Und das finde ich gefährlich.
Also Stalking in den Medien romantisiert auf jeden Fall das ganze Thema. Da stimme ich dir zu 100% zu. Ich liebe auch Serien aus den 90ern, die gucke ich auch super gerne. Und wenn man darauf achtet, auch in Filmen und Serien aus der heutigen Zeit, wird das wirklich sehr häufig romantisiert.
Nach wie vor, weniger als früher. Also früher haben sich die AutorInnen da noch ein bisschen mehr geleistet, aber es ist nach wie vor ein großes, großes Thema. Und ich finde, da sollten wir sensibel sein und ganz klar wissen, was ist Fiktion und was ist Realität.
Ja, auf
Weil
jeden Fall.
dass wir das ne, interessant finden, das schauen, ja, offensichtlich ist da irgendwas in uns Menschen drin, was uns dazu verleitet. Sonst hätten diese Serien nicht so hohe Absatzzahlen, aber es ist mit der Realität nicht immer gleichzusetzen.
Zu den Medien gehören ja auch die sozialen Medien. Warum glaubst du denn, ist es so verlockend für viele, auf den sozialen Medien zu stalken?
Aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, es ist super leicht. Also ich muss mich nicht von zu Hause wegbewegen, sondern ich kann zu Hause bleiben oder auch von unterwegs. Also immer dann, wenn ich das Bedürfnis habe, einen, ich spreche jetzt mal so ein bisschen klinisch-psychologisch, einen Reiz zu erleben, der mich sozusagen nochmal pusht. Dann nehme ich mein Mobiltelefon, dann nehme ich den Laptop oder welches Gerät auch immer ich verwende, und kann mich diesem Reizen aktiv, passiv aussetzen. Und erlebe dadurch eine Fantasie. Weil was macht unser Gehirn, wenn wir Bilder sehen? Wir sehen Bilder niemals einfach so als bunte Farbpigmente, sondern wir sehen Bilder mit Gefühlen. Wir assoziieren sie mit unseren Geschichten, mit unseren Fantasien, mit unseren Bedürfnissen. Und es ist immer wieder wie so ein kleines Kopfkino und Seelenkino, das abläuft, wenn wir uns bestimmten Reizen aussetzen. Und unser Gehirn ist so gebaut, dass es ständig diese Belohnung möchte. Egal, ob wir Schokolade essen oder etwas anderes tun, ne? Wenn wir eine Sache haben, die wir richtig gut finden, dann wird uns unser Gehirn immer wieder suggerieren, mach's, mach's, mach's. Weil es eben diese schnelle Belohnung liebt. Und das ist natürlich durch ja, soziale Medien unglaublich leicht. Total, total einfach. Ich kann mir Fotos angucken, ich kann nach Neuigkeiten suchen, ich kann Überraschungen möglicherweise herbeisehen. Unser Gehirn liebt Überraschungen, und kriegt das fast schon auf dem Silbertablett präsentiert. Es hat allerdings noch einen anderen Aspekt, der besorgniserregender ist. Das wissen wir ja alle mittlerweile. Also wir sind, wenn wir aus der Distanz heraus kommunizieren oder aus der Distanz heraus konsumieren, Bilder oder Videos oder wie auch immer, ist unsere Hemmschwelle niedriger. Das heißt, wir tun Dinge, die wir nicht täten, würde die Person direkt vor uns stehen. Die Hemmschwelle ist herabgesetzt. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass die allermeisten von uns mittlerweile Informationen über sich irgendwo posten, irgendwo verfügbar machen. Das heißt, da passiert ständig auch irgendwas. Also es gibt Neuigkeiten. Und wenn ich jetzt als stalkende Person ein ständiges Bedürfnis danach habe, zu kontrollieren oder zu wissen, was passiert oder Einfluss zu nehmen, dann werde ich natürlich genau dieses Medium nutzen, weil es mir den aktuellen Stand bietet. Was ist denn gerade so los? Für betroffene Personen ist es natürlich auch extrem schwer, weil zum Thema Stalking bedeutet es, also sich für die stalkende Person erstmal unsichtbar zu machen. Bedeutet, dass es für den ersten oder in den ersten Schritten bedeutet, durchaus sich einzuschränken in den sozialen Medien, was viele Betroffene nicht so gerne hören wollen, verstehe ich auch, denn Stalking ist auch un nicht fair. Also es ist unfair, gestalkt zu werden, weil man gerät unverschuldet oder die Person gerät unverschuldet in eine Situation, die ist unangenehm und von dieser betroffenen Person wird gefordert, dass diese sich verändert und ihr Verhalten verändert. Es ist nicht fair. Gleichzeitig ist es aber auch der einzige Weg, der hilft. Wenn ich nicht mehr sichtbar bin für die stalkende Person, dann verliert die Fantasie rund um die betroffene Person sozusagen ihren Reiz. Meistens.
Ich kann diesen Ärger sehr gut verstehen, von wegen, wenn man aufgrund der Taten von jemand anderen sein eigenes Leben umstellen muss. Gibt es noch andere Möglichkeiten für die Opfer, sich zu schützen?
Es gibt einige Grundregeln, und zwar erstens, wenn man gestalkt wird, sollte man ein, oder wenn die betroffene Person gestalkt werden, sollte man ein für alle Mal sehr klar sagen, ich will keinen Kontakt zu dir. Ich will nicht, dass du mich kontaktierst. Ich will das nicht. Punkt. Und damit sollte es auch sein. Bedeutet auch nicht antworten. Wenn jetzt neue Textnachrichten kommen oder möglicherweise Kommentare oder in irgendeiner Art und Weise Kommunikation forciert wird, auf diese nicht eingehen. Nicht darauf antworten, das ist zentral. Also keine Interaktion erlauben. Ein weiterer Aspekt ist der, dass betroffene Personen alles, was ihnen widerfährt, dokumentieren sollten. Das heißt, Screenshots sollten gemacht werden, alle Sprachnachrichten, alle Textnachrichten sollten gespeichert werden, alle Bewegungen auf sozialen Medien oder in den sozialen Medien sollten dokumentiert werden. Und auch Verhalten sollte dokumentiert werden, wenn es keine ZeugInnen gibt. Das heißt, wenn die stalkende Person auf der Straße draußen rumlungert oder wie auch immer, sollte es dokumentiert werden. Der nächste Schritt ist unbedingt sich Hilfe suchen. Das heißt, entweder an eine entsprechende Beratungsstelle herantreten oder auch an die Polizei herantreten und sich dort Unterstützung holen. Gerne auch beides. Beratungsstellen haben häufig mehr Raum für die Unterstützung der Betroffenen, haben mehr Zeit für die Unterstützung der Betroffenen. Allerdings ist es sehr klar, in einigen Fällen, wenn das Stalking nicht aufhört, sondern weiter andauert, möglicherweise auch angstauslösend ist, verbunden ist, möglicherweise sogar mit Bedrohungen und bedrohlichen Situationen, dann rate ich immer, die Polizei mit ins Bo an Bord zu nehmen, weil die Polizei nochmal Möglichkeiten hat, Grenzen zu setzen, die Beratungsstellen natürlich nicht haben und die Betroffenen nicht haben. Und wenn ich als betroffene Person merke, mir geht es damit nicht gut, sollte ich mir zusätzlich noch einmal psychosoziale Unterstützung holen. Das heißt, mit jemandem drüber sprechen können. Das können auch die Beratungsstellen sein, denn nicht alle betroffenen Personen möchten auch mit ihren Familien über das Stalking sprechen. Aber auf jeden Fall einer Person, der ich vertrauen kann und die sich auch mit diesem Phänomen auskennt, Stalking, und mir nicht so was Blödes antwortet wie, du bist doch erwachsen, jetzt klär das mal, das ist doch nicht so schwierig, kann doch gar nicht sein, wupp, 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 wupp. Sondern es eher sehr ernst nimmt und vor allem auch die Gefühle der Betroffenen sehr ernst nimmt.
Wir haben herausgefunden im Interview mit dem Weißen Ring, dass eines dieser Gefühle Scham ist, dass super viele Opfer sich schämen oder Scham eben empfinden, wenn sie gestalkt werden. Wie kann man damit umgehen? Hast du dort auch einige Tipps?
Stalking ist sehr intim. Und deswegen erleben viele betroffene Personen Scham und Schuldgefühle. Möglicherweise ist es so, dass man ja zunächst einmal einer Person vertraut hatte, sich vielleicht eine Zukunft mit der Person vorgestellt hatte, vielleicht auch intime Gedanken, intime Gefühle, intime Handlungen mit der Person ausgetauscht hatte. Und wenn dann Betroffene feststellen, dass ihre Grenzen nicht geachtet werden, dass sie bedroht werden, dass sie gestalkt werden, dann stellen sich häufig die Frage, warum habe ich das früher nicht gesehen? Schau, meine Freunde, die haben mir möglicherweise auch gesagt, ne, pass auf, diese Person ist eigenartig und ich habe nicht drauf gehört. Und das ist immer wieder etwas, was Scham hervorruft, Scham nicht dazuzugehören, Scham versagt zu haben, Scham auch bloßgestellt worden zu sein und massiv enttäuscht worden zu sein. Scham ist auch immer noch ein Gefühl, das tabuisiert wird. Und vielleicht hilft es ja zu hören, dass viele betroffene Personen von Gewalt Scham erleben, Scham empfinden. Auch wenn sie die Situation nicht verursacht haben, erleben sie sich häufig als diejenigen, die Schuld haben oder sind und schämen sich. Es mag helfen zu wissen, dass wir sehr hohe Stalking-Fallzahlen haben in Deutschland. Viele Personen sind betroffen und die meisten schämen sich. Bis zu dem Moment, wenn sie erleben, ich werde ernst genommen mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, mit meinen Sorgen, dann verschwindet manchmal die Scham wie von Zauberhand. Oder zumindest Stück für Stück.
Damit das eben nicht mehr so im großen Maße passiert, hast du einen Rat für Menschen, die stalken, die sich dessen auch schon bewusst sind? Das ist ja auch schon erstmal ein Schritt, das selbst für sich einzusehen und sich auch einsehen zu wollen, dass man an sich arbeiten möchte. Hast du irgendwie einen Rat an diese Menschen?
Diejenigen Personen, die feststellen, dass sie Grenzen überschreiten und dass sie stalken, und sie merken es selbst, sind schon sehr weit. Und vor diesen Leuten ziehe ich schon mal den Hut. Denn den allermeisten gelingt dieser Schritt nämlich nicht, sich einzugestehen, hey, ich bin im Unrecht. Und dann wünsche ich all diesen Personen den Mut, den nächsten Schritt zu gehen und sich Hilfe und Unterstützung zu holen, eben bei den Beratungsstellen für Menschen, die stalken. Diese Beratungsstellen haben richtig tolle Angebote, Unterstützungsangebote. Vor allem wird dort stalkenden Personen wertschätzend begegnet. Nicht wertschätzend für das Verhalten, nicht wertschätzend für ne? Also es ist keine Rechtfertigung, die man sich dort abholen kann, dass das eigene Verhalten doch gar nicht so schlimm gewesen sei, möglicherweise. Aber wertschätzend auf emotionaler Ebene, auf Bedürfnisebene. Und ich habe es immer wieder erlebt in der TäterInnenarbeit, dass diese Arbeit fast schon befreiend auf die TäterInnen gewirkt hatte oder die stalkenden Personen gewirkt hatte, dahingehend, dass auch sie plötzlich nicht mehr isoliert waren. Also allen wünsche ich an der Stelle den Mut, diesen Schritt zu gehen und die Erfahrung zu machen, weil, vielleicht nochmal ein Punkt, habe ich einmal gestalkt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich es erneut tun werde. Und dann finden sich viele stalkende Personen in einem sehr leidvollen Kreislauf wieder, dass sie immer wieder mit einem ähnlichen Verhaltensmuster auf Trennungen oder Zurückweisungen reagieren und das auch, wie schon gesagt, einen hohen Preis fordert. Viele verlieren dadurch ihren Job, verlieren ihren Freundeskreis, fühlen sich sehr einsam und wütend und ungerecht. Und dagegen kann man auch was tun, auch wenn es ein sehr mutiger Schritt ist.
Aus diesem Cycle und auch Pattern rauszukommen, ist wahrscheinlich sehr anstrengend und erfordert sehr viel Mut und auch Selbsterkenntnis, was man dann auch anerkennen kann. Hast du auch einen Rat für diejenigen, die selbst gestalkt werden und davon überfordert sind?
Unbedingt auch hier die Beratungsstellen kontaktieren. Und sich dort Unterstützung holen. In Verhalten, in darin, was man, was die Betroffenen tun können, was machbar ist tatsächlich, welche Schritte möglich sind, auch rechtliche Schritte. Das kann ja auch überprüft werden. Der Vorteil ist bei einer Beratungsstelle, wenn ich mich an diese wende, da passiert nichts gegen meinen Willen. Das heißt, alles wird mit mir entsprechend abgesprochen. Ich kann entscheiden, wie weit ich gehen möchte.
So Leute, das war mein Gespräch mit Justine zum Thema Stalking. Super wichtig, vor allem, dass es auch enttabuisiert wird, wie wir nun herausgefunden haben. Falls ihr mehr über Stalking hören wollt oder auch von unseren anderen Themenwochen sehen und hören wollt, dann folgt uns doch in den sozialen Medien unter Salon5-Unterstrich. Wir sind bei Instagram, TikTok und bei all dem. Und ansonsten bedanke ich mich sehr für das Gespräch und wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss!
Erzähl mal. Wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.